Kontinent, das europäische Magazin.
Auf SR Kultur, Antenne Saar und im Podcast heute mit Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Geschenke sind gekauft, Plätzchen sind großteils schon verzehrt. Es läuft also, was Weihnachten angeht. Der Weihnachtsbaum ist noch eine Hürde auf dem Weg zum fröhlichen und friedlichen Fest, aber das werden wir zu Hause auch noch hinkriegen. Eine Woche haben wir ja noch bis zum Heiligen Abend. Und weihnachtlich ist heute Abend auch unser Blick nach Europa. Unter anderem geht es gleich um weihnachtliches Wedgwood-Porzellan und wir statten der derzeit sehr ruhigen Insel Texel einen Besuch ab. Aber vor der Ruhe kommt in diesem Fall der Sturm in Gestalt des Shoppingrauschs, den unter anderem Paketboten ausbaden dürfen. Dass vor allem in Großstädten längst nicht mehr nur zu Weihnachten Auslieferungsfahrzeuge für Pakete einen wesentlichen Teil des innerstädtischen Verkehrs ausmachen, das ist auch in Madrid so. Dort steuert man nun aber mit einer ungewöhnlichen Idee gegen. Hans-Günther Kellner berichtet.
19 Uhr im Madrider Vorort Getafe. Ein LKW des Paketdienstleisters GLS hält vor der U-Bahn-Haltestelle El Bercial. Männer rollen Käfige voller Pakete von der Ladefläche zur Metrostation. In der Eingangshalle der Haltestelle beobachtet Manager Ramon Perez zufrieden, wie seine Mitarbeiter die Käfige mit den Paketen in den Fahrstuhl schieben. Er erklärt,
in dieser Phase des Pilotprojekts schicken wir die Pakete, die hier im Süden von Madrid aufgegeben werden, mit der U-Bahn zu unserem regionalen Verteilzentrum und von dort mit dem Lastwagen zur Verteilstation in der Nähe des Flughafens. Dafür würden wir sonst 30 oder 40 Lieferwagen benötigen. Stattdessen transportieren wir die Pakete jetzt mit der U-Bahn. Das bedeutet weniger CO2-Ausstoß, weniger LKWs, die Straßen verstopfen, und unsere Mitarbeiter müssen auch nicht mehr bis zum Hub fahren und von dort zurück nach Hause. Das macht Sinn. Auf die Idee, Pakete mit der U-Bahn zu transportieren, kam Rafa Villa. Er ist Logistikchef der Madrider Metro und eigentlich zuständig dafür, dass im Falle von Defekten im 300 Kilometer langen Streckennetz die Ersatzteile schnell vor Ort sind. Doch hier ist die Aufgabe eine andere, sagt Villa.
In diesem Projekt ist es diferente, weil wir versuchen,
wir haben uns überlegt, wie können wir diese Infrastruktur nutzen, um nicht nur 2,5 Millionen Menschen täglich zu transportieren, sondern auch Waren. Denn der Warenverkehr ist zu 30-40% für die Staus in der Region verantwortlich. Es genüge darum auch nicht, wenn die Logistikunternehmen ihre Flotten auf Elektrolieferwagen umstellen würden, sagt Villa, denn sie würden dann ja weiterhin Staus und Unfälle verursachen. Gegenwärtig testet die Madrider U-Bahn nur den Transport der aufgegebenen Pakete zur Verteilstation des Paketdienstleisters. Doch dabei soll es nicht bleiben. Umgekehrt wollen wir die Pakete auch zu den Endkunden in die Stadtmitte bringen, wo der Verkehr ja begrenzt ist. Eines Tages könnten sie an den Paketstationen in den Haltestellen eingeschlossen werden. Die Pakete müssten also nicht mehr bis an die Haustür gebracht werden. Unsere Kunden könnten die Sendungen dann zum Beispiel auf dem Heimweg von der Arbeit in der Metrostation abholen. Auf dem Bahnsteig warten die Pakete in ihren Rollkäfigen unterdessen auf die U-Bahn. Ein Zug hält an, Fahrgäste steigen ein und aus. So geht es alle 8 Minuten. Dann kommt eine Durchsage. Der nächste Zug ist nicht für Fahrgäste bestimmt. Rafa Villa von der Madrider Metro erklärt, das muss jetzt schnell gehen. Bislang ging es hier ruhig zu, aber jetzt wird es gleich hektisch. Der Zug für die Pakete fährt ja zwischen den Zügen für die Fahrgäste. Er darf hier nicht lange anhalten, damit der Fahrplan nicht aus dem Takt kommt. Das ist wie ein Boxenstopp in der Formel 1. In 1,5 Minuten sind die Käfige im Zug. So schnell geht es dann tatsächlich. Der Zug fährt ein, die Mitarbeiter des Paketzustellers schieben die Käfige in den Zug, die Türen schließen sich und die U-Bahn fährt weiter mit den gegenwärtig nur 700 Paketen. Künftig sollen es deutlich mehr werden. Bis zu 700.000 Pakete werden im Großraum Madrid täglich zugestellt oder abgeholt, sagt Ramon Perez vom Unternehmen GLS. Und es werden immer mehr. Wir brauchen dafür nachhaltige Lösungen, damit das weltweite Wachstum beim Onlinehandel die Städte nicht zum Kollaps bringt. Es passen einfach nicht noch mehr Lieferwagen in die Städte. Zum einen brauchen wir alternative Transportlösungen, zum anderen aber auch Alternativen bei der Auslieferung, wie zum Beispiel die Paketstationen zum Abholen, um die Auslieferung bis zur Wohnungstür zu vermeiden.
Hans-Günther Kellner hat aus Madrid berichtet, wo die U-Bahn nun auch Pakete transportiert. Seit mehr als 180 Jahren berührt die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens die Herzen oder lässt angesichts von Ebenezer Scrooge den Blutdruck steigen, ist vermutlich eine Typfrage. Dem englischen Schriftsteller jedenfalls waren die Feiertage wichtig, die er aber natürlich noch ganz anders zelebriert hat, als wir es heute tun. Wie? Das zeigt eine Ausstellung in dem Londoner Stadthaus, in dem Familie Dickens im frühen 19. Jahrhundert gewohnt hat. Franziska Hoppen war für uns dort.
Die Doughty Street ist eine typische Londoner Straße. Townhouses, also Stadthäuser aus grauem Backstein, reihen sich aneinander. Hinter einer roten Haustür, geschmückt mit einem Tannenkranz, verbirgt sich das ehemalige Zuhause von Schriftsteller Charles Dickens. Dickens zog hier 1837 mit seiner Familie ein, zu Beginn seiner Karriere. Heute ist in den stattlichen Räumen das Charles Dickens Museum zu Hause, dessen Kuratoren alles wieder so eingerichtet haben, wie es vor knapp 200 Jahren ausgesehen haben muss. Und kurz vor Weihnachten haben sie geschmückt. Emma Harper führt durch das mondäne Esszimmer.
Obviously you can see we've got quite a lot of decoration in this room for Christmas. We've got ivy, we've got holly, we've got red ribbons.
Der Tisch und die Wände sind mit Efeu dekoriert, mit Stechpalme und roten Schleifen. Das Grün spielt auf den Frühling an, nach einem langen Winter. Nur Weihnachtsbäume waren damals noch nicht populär. Dickens liebte Weihnachten mit Freunden und Familie. Statt Gans, wie bei den Armen, reichten die Dickens Truthahn. Dazu Wein in Kristallgläsern, zum Nachtisch geschmolzenen Käse. Harper führt die Treppe hinunter in den Keller, das Reich der Köchin und Dienstmägde.
So it would have been a very hot place. It would have been quite dirty, to be honest, with the coal being delivered here and the coal fire running.
Heiß und schmutzig war es hier damals. Ein Igel lebte in der Küche, um das Ungeziefer zu fressen. Charles Dickens, so ist es überliefert, soll sich jedoch gut um sein Personal gekümmert haben. Er war ein Sozialreformer, hat viele Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt. Vor allem mit seiner Weihnachtsgeschichte wollte er den Leuten die Situation der Armen und vor allem armer Kinder nahebringen. Denn was in der viktorianischen High Society, in der Dickens spätestens nach Oliver Twist immer weiter aufstieg, niemand wusste. Er hatte selbst bittere Armut erlebt. Mit 12 Jahren musste der kleine Charles in einer Fabrik für Schuhcreme arbeiten. Er schämte sich dafür und hatte zeitlebens ein großes Herz für Arbeiter und Arme. Im viktorianischen Zeitalter dachte man, arme Leute haben es verdient. Und Dickens hat versucht zu zeigen, dass das Quatsch ist und die Leute nicht selbst schuld sind. In Dickens wohl bekanntester Erzählung, der besagten Weihnachtsgeschichte, lernt der Geizhals Scrooge, dass Liebe und Mitgefühl wichtiger sind als Geld. Und so hatten die Feiertage für den Schriftsteller auch wenig mit Geschenken zu tun. Vielmehr ging es um das Beisammensein mit den Liebsten, um Licht und Wärme in der kalten, nassen Jahreszeit, erklärt die Direktorin des Museums Cindy Shugrew. Ihn hat es desillusioniert, wie die Gesellschaft Weihnachten gefeiert hat, denn es wurde sehr kommerziell und er hatte diese Kommerzialisierung selbst mit angetrieben. Denn in der viktorianischen Mittelschicht hatte das Interesse an Weihnachten eigentlich abgenommen. Durch die Schriften von Dickens jedoch und durch die Tatsache, dass Queen Victoria und ihr Mann Albert gerne Weihnachten feierten, wurde das Fest wieder populärer. Wer sich heute besinnlich auf Weihnachten einstimmen möchte, der kann jederzeit die Doughty Street 48 besuchen.
Franziska Hoppen war schon mal zu Hause bei Charles Dickens. Was sie jetzt nicht erzählt hat, ist, ob es bei Dickens auch Wedgwood-Porzellan zu sehen gibt. Eigentlich kann man davon ausgehen, denn Josiah Wedgwood war der Großvater von Charles Dickens und Gründer eben jener Porzellanmanufaktur, die noch heute weltberühmt ist. Auch dank ihm gilt Stoke-on-Trent in Mittelengland als Zentrum der englischen Töpferei und Porzellanindustrie und ist daher auch als The Potteries bekannt. Bei der Firma Wedgwood selbst wird seit 1759 getöpfert. 2009 drohte die Firma pleite zu gehen, wurde dann aber aufgekauft, verkleinert und stellt jetzt wieder in Handarbeit feinste Service und Vasen her. Und natürlich auch Weihnachtsartikel, die gerade der Renner sind. Man sollte allerdings schon ein paar Pfund auf der hohen Kante haben, wie Gabi Biesinger festgestellt hat.
Eigentlich ist bei Wedgwood das ganze Jahr über Weihnachten, erklärt Verkaufsmanagerin Olivia Thackstone beim Rundgang durch den Laden. Wir haben ja hier Besucher aus aller Welt, die eben nur einmal bei uns vorbeikommen, und dann sollen sie natürlich auch Weihnachtliches finden. Aber in der Vorweihnachtszeit haben wir auch viele Familien aus der Gegend, die gemeinsam kommen, um die neueste Weihnachtsdekoration zu kaufen, die dann zu Hause an den Baum kommt. Gleich 24 kleine Baumanhänger liefert etwa der Adventskalender, der jedes Jahr neu aufgelegt wird. In den kleinen Schubladen des hellblauen Kartons verbergen sich getöpferte Tässchen, Kännchen, Sterne, Tiere und noch vieles mehr. Man muss allerdings umgerechnet fast 1000 Euro für den Kalender mit handgefertigtem Miniaturporzellan hinblättern. Erschwinglicher sind da vielleicht noch die Christbaumkugeln für knapp 65 Euro oder die Schneekugel für 140 Euro. Das teuerste Stück aber im Laden ist die Borghese-Vase, Kostenpunkt 35.000 Euro. Gefertigt nach dem Modell einer griechischen Marmorvase, die einst der italienischen Borghese-Familie gehörte. Reich mit Gold verziert, mit Sockel rund 80 cm hoch. Die Form entspricht einem griechischen Tongefäß mit weiter Öffnung, das zum Verdünnen von Wein mit Wasser für größere Anlässe diente. Dargestellt sind Trinkszenen mit Weinreben, Amphoren und dem bechernden Weingott Bacchus. Die Vasen werden auf Bestellung handgefertigt. Nur im Nobelkaufhaus Harrods in London gibt es noch ein weiteres Ansichtsexemplar. In der großen Wedgwood-Werkhalle surren Brennöfen und andere Maschinen. Den Großteil der Produktion hat Wedgwood in einen Betrieb nach Indonesien ausgelagert. Hier in Staffordshire arbeiten noch 75 Menschen und stellen die edelsten Stücke her. Andy Bunn zum Beispiel. Seit über 35 Jahren bei der Firma, in dritter Generation. Muskulöse Oberarme mit großen Tattoos, dabei darf er nur ganz vorsichtig zugreifen. In der Hand hält er eine Vase, von der es nur 6 Exemplare weltweit gibt, die alle er angefertigt hat. Eine ging als Thronjubiläumsgeschenk an die verstorbene Queen, eine steht in den USA im Museum, 4 sind noch zu haben.
6 have been made, one went to the late Queen for a jubilee. The other one has gone to Georgia in America in a museum. There's 4 left.
I mean, that's a great response.
Ganz schöne Verantwortung, solche Stücke in den Händen zu halten.
That's right, yeah, no pressure. Yeah.
Nein, überhaupt kein Druck, lacht Andy. Dass er für Königin Elisabeth arbeiten durfte, macht ihn stolz.
Only person in the world making them, so, you know, not many people can say that, can they?
Ich habe das Geschenk für sie ganz alleine gemacht. Das können nicht viele von sich sagen. In den Hochzeiten der Firma gab es in Stoke-on-Trent über 5000 Beschäftigte. Fabrikgründer Josiah Wedgwood formte 1759, damals noch an anderer Stelle im Ort, den ersten Tonklumpen und führte den Betrieb schnell zum Erfolg, schildert Rebecca Klarner, Kuratorin im angeschlossenen Museum. Das fing mit der Wahl des richtigen Betriebsgeländes an. Josiah Wedgwood war Mitglied des städtischen Kanalplanungskomitees.
Als Wedgwood dieses Gelände gekauft hat, war da noch kein Kanal, aber natürlich wusste er, wo dieser Kanal lang gehen würde, und hat dann da sehr viel hintergesetzt, da dieses Land kaufen zu können und seine Fabrik dazu bauen. Der Fluss Mersey geht ganz bis nach Liverpool, und Liverpool war halt ein unendlich wichtiger Hafen in der damaligen Zeit, und von da wurde alles exportiert und importiert bis nach Amerika. Diese Verbindung zu haben, war nicht nur wichtig für Josiah Wedgwood, sondern einfach für die gesamte Industrie hier in Staffordshire.
Schon 1765 nimmt Wedgwood einen Auftrag von Königin Charlotte an, der Frau von Georg III.
Sie sucht nach jemandem, der ihr dieses Tee- und Kaffeeservice macht, aber die anderen Töpfer hier in der Gegend standen da so ein bisschen, na, wir wollen hier die Königin nicht verärgern. Aber Josiah Wedgwood sagt, nein, ich kann das, ich mache das, und erfüllt diesen Auftrag, und ab 1765 nennt er sich dann Potted Your Majesty, und seine Creamware wird Queensware. Immer noch der gleiche Ton wie vorher auch, aber natürlich macht das einen ganz großen Unterschied.
Mit großem Eifer und enormer Präzision entwickelt er sein Meisterstück, die Portland-Vase, wie die Borghese-Vase, eine Tonvase mit antiken Szenen. Jahrelang tüftelt er an der richtigen Mischung des sogenannten Jasper-Tons, den er entwickelt. Und als er mit der Vase zufrieden ist, präsentiert er sie stolz der Öffentlichkeit.
Generell war er im Bereich Marketing unglaublich vorwärtsschauend. Also so Sachen, die wir heute selbstverständlich finden, so exklusive Preview-Events und so Sachen, das hat er damals auch gemacht. Also hier, ich habe eine große Portland-Vase, neu und super, aber nur mit Eintrittskarte, sodass er wirklich da immer so einen Buzz auch erzeugt hat.
Das Museum auf dem Werksgelände ist kein Firmenmuseum mehr, sondern inzwischen ein nationales Museum, eine Zweigstelle des Victoria and Albert Museums in London mit einem Archiv, das sogar die UNESCO bewundernd würdigt.
Ein World Trade Museum gibt es seit 1906 und die Geschichte ist die, dass irgendwann wurde ein zugemauerter Raum gefunden mit unendlich vielen Modellen aus dem 18. Jahrhundert und das wurde eben als der Startpunkt für dieses Museum in 1906 genommen. Und seit 2014 ist es eben unter der Herrschaft des Victoria and Albert Museums, somit also eine nationale Sammlung. Das heißt, prinzipiell gehört jedes Objekt jedem Menschen, der hier Steuern zahlt, was natürlich sehr viel anders ist, als wenn man ein Firmenmuseum hat, sondern zu zeigen, dass es wirklich eine sehr wichtige Sammlung ist und nicht nur die keramische Sammlung, sondern eben auch unser Archiv. Es ist von der UNESCO anerkannt als eines der wichtigsten Archive der Welt. Es ist wirklich eine großartige Ressource, zusammen mit der Fabrik und den ganzen Arbeitern da, die wirklich noch so viel selber auch wissen. Es ist mir zum Beispiel einmal passiert, ich habe irgendwo ein Werkzeug gefunden, was ganz klar für irgendwie Keramikproduktion verwendet wurde, aber ich hatte keine Ahnung wofür. Also habe ich das auf die Fabrik gebracht und einfach rumgefragt, nee, weiß ich nicht, aber frag mal den und den, der ist schon seit 40 Jahren hier. Ach ja, das da in den 60ern haben wir das und das gemacht und für die Oberfläche brauchtest du das. Und das hätten wir niemals rausgefunden, wäre es nicht halt für dieses großartige Wissen, was wir wirklich noch hier bei uns in der Fabrik haben.
Die Kuratoren versuchen immer wieder, besondere Wedgwood-Stücke zurückzukaufen. Eine der Erwerbungen ist ein 100 Jahre altes schwarz-weiß-goldenes Jugendstil-Service, ersteigert aus dem Nachlass eines berühmten Modeschöpfers.
Das ist aus dem Nachlass von Karl Lagerfeld. Es geisterte da ein Foto rum von 2011 oder sowas, und dann hat es irgendwie nie jemand wieder gesehen. Und dann kam es eben in diese Auktion. So, ach, da ist es also, der Karl hat es gehabt.
Und hat die Katze es dann verkauft?
Irgendjemand hat auf jeden Fall mal ein bisschen mitgespielt. Also als wir das bekommen haben, waren auf jeden Fall Gebrauchsspuren. Also der eine oder andere Henkel war abgebrochen und man konnte auch sehen, dass da so ein bisschen Teespuren drin waren. Was eigentlich sehr schön ist, dass man sehen kann, dass hier wirklich das auch benutzt wurde.
Die Firma Wedgwood musste nach mehreren Übernahmen 2009 Insolvenz anmelden und gehört seit 2015 zur finnischen Unternehmensgruppe Fiskars. Darum hängen neben dem edlen Porzellan im Wedgwood-Werksladen auch Spaten, Sägen und Hacken an der Wand, denn Fiskars ist ursprünglich Gartengerätehersteller. Seit der Übernahme wurde das weitläufige Werksgelände als Touristenattraktion in die World of Wedgwood umgestaltet. Das große Museum, Führungen durch die Produktionshallen, Afternoon Tea im Café aus feinstem Porzellan, ein Sternerestaurant, Fabrikverkauf locken Besucher aus aller Welt an, erklärt Verkaufsmanagerin Olivia Thackstone.
Japanese and Chinese, they are our biggest.
Vor allem Japaner und Chinesen sammeln Wedgwood-Porzellan und sind deshalb auch unsere größten Besuchergruppen. Aber auch viele Besucher aus Australien, Nordamerika und natürlich ganz Europa. Und auch aus der Gegend hier kommen Gäste, die in unserem Restaurant Familienfeiern abhalten. Sarah und David aus Cheshire zum Beispiel haben gerade ihren Hochzeitstag mit Tee und Gebäck genossen. Warum sie deswegen ausgerechnet zu Wedgwood in die Porzellanfabrik gekommen sind?
Because it's our ninth wedding anniversary, which is pots, and we've come to the potteries. Yeah.
Es ist unser 9. Hochzeitstag. Wir feiern schließlich Keramikhochzeit. Wenn sie wollten, könnten die beiden jetzt noch ihr eigenes Andenken töpfern mit Lindsay Green. Die leitet Besucherinnen und Besucher an, an der Töpferscheibe selbst ein Erinnerungsstück anzufertigen. Aber erstmal muss man den Tonklumpen mehrmals auf den Tisch werfen, um die Luft herauszubekommen. Und dann formt man mit den Händen einen Ball.
So we're going to throw it down on the table, like this, okay? We're going to pass it between our hands and we're going to make a ball, okay? So we're going to make a ball like this.
Wer, ohne sich von oben bis unten mit Ton zu beschmieren, ein halbwegs ansehnliches Schälchen auf der Töpferscheibe zustande bringt, kann sich sein Werk brennen, glasieren und nach Hause schicken lassen. Seit der Übernahme durch Fiskars läuft es bei Wedgwood geschäftlich wieder rund. Aber seit in den 1980er Jahren in Stoke-on-Trent reihenweise Porzellan- und Töpfereibetriebe dicht machten, ist vom einstigen Töpfereizentrum in der Stadt nicht mehr viel übrig geblieben, schildert Rebecca Klarner.
Viele Firmen sind bankrott gegangen, viele haben ins Ausland ausgelagert. Sodass die Tatsache, dass wir wirklich immer noch eine englische Fabrik hier haben, ist wirklich eine sehr große Ausnahme.
Auf der Rückfahrt zum Bahnhof wird dann noch jemand wehmütig angesichts der vergangenen glorreichen Zeiten der Porzellanindustrie. Anwar Hussein kam aus Kaschmir nach Stoke-on-Trent und arbeitete als Manager beim Porzellanhersteller Roy Dalton, der heute auch zu Fiskars gehört und im Ausland produziert.
I was working in Royal Dalton for 20 years. I was a manager there.
20 Jahre war ich bei Royal Dalton Manager in der Brennerei. Das war wunderbar. Dann lagerten sie die Produktion nach Tunesien aus. Ich wurde entlassen. Ich habe dann in der Gastronomie gearbeitet, fahre jetzt Taxi, um meine Rechnungen in diesen schwierigen Zeiten zu bezahlen. Ich habe meine Arbeit in der Porzellanfabrik geliebt. Das war damals sehr erfüllend.
Gabi Biesinger war beim Porzellanhersteller Wedgwood in Mittelengland, wo noch immer produziert wird, aber nicht mehr so viele Menschen arbeiten wie früher. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin von SR Kultur und Antenne Saar. Spritzgebackenes, ausgestochenes, Zimtwaffeln, Kokosmakronen, Vanillekipferl und so weiter. An Plätzchenvarianten herrscht hierzulande ja kein Mangel. Aber kennen Sie Mailänderli? Wegen des Lies am Ende vermutlich nicht schwer zu erraten, dass es sich hierbei um ein Gebäck aus der Schweiz handelt. Und zwar nicht um irgendeines. Die Mailänderli sind die mit Abstand beliebtesten Weihnachtsplätzchen im Nachbarland. Und sie haben sogar einen Eintrag in der Enzyklopädie Kulinarisches Erbe der Schweiz. Katrin Hondl.
Schneeflöckli, Weißröckli, auch das Weihnachtsgebäck endet in der Schweiz natürlich auf Li.
Weihnachtsgurzli.
Und die beliebtesten Weihnachtsgurzli im Land, da sind sich Schweizer Medien, YouTuberinnen und sonstige Experten einig, das sind
Mailänderli.
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 Mit die besten Mailänderli soll es bei der Confiserie Vollenweider in Winterthur geben. Jedenfalls laut Go Mio. Die Gastrokritiker loben ein Karamell-Nuss-Aroma, das nur durch sorgfältiges Ausbacken entsteht, und einen nicht zu süßen Teig, der zwischen den Zähnen zerbröckelt und sich als Krumen über den ganzen Pullover verteilt. Zitat Ende und Faktencheck in Winterthur. Durch den vorweihnachtlich dekorierten Manufakturladen geht es in die Backstube bzw. Produktionshalle des Familienbetriebs. Knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich hier um die Herstellung der weihnachtlichen Spezialitäten, erzählt Kerstin Spinden, die Enkelin des Firmengründers.
Und hier habe ich schon ein paar von den Gurzli vorbereitet. Die Mailänderli sind da in der Mitte.
Und sehen auf den ersten Blick aus wie Buttergebackenes auf deutschen Weihnachtstellern. Hellbraun gebackene Sterne und Herzen, aber eben auf Schweizer Art.
Darf ich mal eins probieren?
Ja, bitteschön, Sie dürfen alle probieren. Das sind die Mailänderli. Ja.
Relativ dick, ne?
Relativ dick, weil sie einzeln von Hand ausgestochen werden.
Den Knusper muss man hören, ja.
Unbedingt.
Genau, genau.
Sehr knusprig. Dick und so ein leicht zitroniger Geschmack, ne?
Genau, so sollte es sein.
Die Zutatenliste ist kurz und simpel. Mehl, Zucker, Zitrone und ganz wichtig für richtig gute Mailänderli.
Der Butter. Wir verwenden sehr guten Schweizer Butter und das macht halt den Unterschied. Und unsere haben noch einen Hauch Vanille dabei, was es etwas speziell macht. Aber es ist ein ganz bodenständiges Gurzli.
Typisch schweizerisch eben. Möglicherweise aber ist es ein Gurzli mit Migrationshintergrund. Warum sollte es sonst Mailänderli heißen? Die Enzyklopädie Kulinarisches Erbe der Schweiz verortet das erste bekannte Mailänderli-Rezept um das Jahr 1780 in einem Basler Kochbuch. Ein halbes Jahrhundert später tauchten weitere Rezepte auf unter dem Namen Gâteau de Milan. Auch Kerstin Spinden von der Traditionskonfiserie Vollenweider weiß nicht viel mehr über die wahre Geschichte des eidgenössischen Weihnachtsklassikers.
Scheinbar gibt es in Milan eine ähnliche Kostbarkeit, die aber dann noch mit kandierten Früchten und Mandeln ausgarniert ist. Also da ist das Schweizer Mailänderli eher dezent gegenüber.
Weniger dezent, aber eben auch typisch schweizerisch, ist der Preis der hervorragenden Mailänderli von Vollenweider in Winterthur.
Und wenn man die jetzt bei Ihnen kaufen will, was kostet so ein Säckchen Mailänderli? Im Laden habe ich sie jetzt.
Im Laden ist 100 Gramm ist 12 Franken. Die sind momentan ausverkauft.
Ja, auch selbst gebacken schmeckt doch auch ganz gut. Katrin Hondl hat für uns Mailänderli verkostet. Endlich mal Ruhe. Das ist ein Wunsch, der zu Weihnachten recht weit verbreitet ist. In diesem Fall offenbar nahezu auf einer ganzen Insel. Texel ist die größte westfriesische Insel und gehört zu den Niederlanden. Gut 13.000 Menschen leben dort und das weitgehend vom Tourismus. Der lässt im Winter deutlich nach und so hat unser Reporter Niklas Bohlen eine entspannte vorweihnachtliche Insel vorgefunden.
Im Winter kehrt Ruhe ein auf Texel. Die Strände sind menschenleer. Kaum ein Tourist verirrt sich in diesen Monaten auf die niederländische Nordseeinsel. Im Sommer kommen fast 1 Million Touristen nach Texel. Von November bis April sind die etwa 14.000 Einheimischen unter sich. In dieser Zeit pflegen sie jahrhundertalte Traditionen, die es so nur hier gibt.
Ich bin Sinterklaas und das sind die Pieten. Wir kommen jedes Jahr nach Holland.
Mit dem Dampfschiff ist Sinterklaas, der heilige St. Nikolaus, von Spanien bis nach Texel geschippert. So zumindest die Erzählung.
Für die Kinder ist es ganz wichtig. Die bekommen ganz viele Kadeaus.
Kadeaus, das niederländische Wort für Geschenke. Die bringt in den Niederlanden der Nikolaus am Abend des 5. Dezember. Seine Ankunft etwa 3 Wochen vor dem Pakjesabend, der Bescherung, läutet die Sinterklaaszeit ein. Dann stellen die Inselkinder abends ihre Schuhe vor den Kamin.
Dann den nächsten Tag. Um 5 Uhr waren die Kinder schon auf. Dürfen wir? Da muss man in die Schuhe schauen, was da ist. Etwas Leckeres oder ein kleines Geschenk. Und das geht dann so bis zum 5. Dezember. Und dann dürfen die Kinder 1 oder 2 Mal in der Woche in den Schuhen sitzen.
Nicolette Dapper lebt schon seit über 30 Jahren auf Texel. Sie hat schon als Kind diese Tradition geliebt. Jetzt gibt sie diese an ihre Enkel weiter. Der Brauch mit dem Schuh geht zurück auf die Niederlande im 15. Jahrhundert. Die Armen stellten ihre Schuhe in die Kirche, die Wohlhabenden legten Geld hinein, das dann unter den Armen verteilt wurde. Heute finden die Kinder im Schuh meist
ein Schokolade, Buchstaben, meistens ihre eigene. So meine Enkel heißt Nova, so die wird eine N bekommen und Dylan wird eine D bekommen.
Der Legende nach war der heilige Nikolaus im frühen 4. Jahrhundert Bischof von Myra. Das liegt in der heutigen Türkei, gehörte damals zum Römischen Reich. Er starb am 6. Dezember 342. Bald wurde die St. Nikolaus-Kirche, in der er begraben wurde, zu einem Wallfahrtsort. Erst Jahrhunderte später nahm die Verehrung des heiligen Nikolaus auch in Westeuropa große Formen an, zum Beispiel als Schutzpatron der Seefahrer. Die Figur des Sinterklaas hat sich im Laufe der Jahrhunderte vom Schutzpatron zu einem folkloristischen Kinderfreund in Gestalt eines Bischofs entwickelt.
Aber ohne uns ist der Sinterklaas nirgends.
Wir bringen die Pepernote und wir machen die Kadeautjes zu und setzen die in die Schuhe. Und wir sorgen, dass Sinterklaas gut ausgerüstet ist. Wir sind unmissbar vor Sinterklaas.
Das ruft Zwarte Piet. Er arbeitet als einer der Helfer des Sinterklaas. Der ursprüngliche Bischof Nikolaus von Myra hatte keine Helfer. Sie stammen aus einem Bilderbuch von 1850. Zwarte Piet öffnet ein dickes, rotes Buch. Darin kryptische Buchstaben.
Das ist Sinterklaas-Tal.
Sinterklaas-Sprache.
Ich kann kein Sinterklaas lesen. Das kann nur Sinterklaas.
Ob denn auch etwas über mich drin steht, möchte ich wissen. Sinterklaas liest nach.
Du bist lieb gewesen.
Dann habe ich ja Glück gehabt. Ja.
Und ich sehe noch etwas, er arbeitet bei die Radio, denke ich.
Ja. Genau, WDR.
Der 5. Dezember ist der wichtigste Tag.
Dann sind die meisten Kinder so aufgeregt. Man versucht, die ein bisschen ruhig zu halten. Man singt ja schon Lieder und man macht das Haus ein bisschen schön. Man hat kleine Fahnen.
Erst am Abend ist es soweit. Sinterklaas reitet auf einem Schimmel über die Häuserdächer und bringt Geschenke und Süßigkeiten für die Inselkinder.
Er kommt nie tags rüber. Er kommt immer, wenn es ein bisschen dunkel ist, dass wir alles nicht so genau sehen. Dann wird es auf die Fenster gebunkt und dann wissen die Kinder, da war Sinterklaas. Und bevor sie noch bei den Türen sind, ist Sinterklaas und Zwarte Piet schon weg, weil er muss zum anderen Kinder.
Mit dem Pakjesabend endet die Sinterklaaszeit. Manche Insulaner stellen noch in derselben Nacht Weihnachtsdekoration auf. Aber was in Deutschland traditionell zur Weihnachtszeit dazugehört, also Adventskalender, Weihnachtsmann, Heiligabend, kennen die Inselbewohner von Texel nicht.
Weihnachten ist mehr ein christliches Fest und nicht mit Geschenken. Am 25. geht man zum Kirche und man ist eigentlich nur zu Hause oder mit den Familien. Man isst etwas zusammen, aber ein großes Fest ist nicht da.
Wie es sich für eine Nordseeinsel gehört, kommt an den Weihnachtstagen frischer Fisch auf den Teller. Meistens der von Martin Seemann. Er hat ein kleines Feinkostgeschäft und nennt sich selbst
der Austermann von Texel.
Denn tatsächlich, vor der Ostküste der Insel, mitten im Wattenmeer, leben unzählige Austern. Sie sind echte Delikatessen, die an den Weihnachtstagen mit einem Glas Prosecco serviert werden. Das Wattenmeer ist der perfekte Lebensraum für die Austern. Sie unterscheiden sich daher auch von solchen, die vor der französischen Atlantikküste leben.
Die Wattenmeer-Oyster sind etwas größer, ein bisschen fleißiger, ein bisschen süß. Die französischen Oyster sind meistens etwas kleiner und etwas salziger.
Die Schalentiere werden roh gegessen, mit ein bisschen Zitrone und Pfeffer.
Wenn es festlich ist, gehört eigentlich den Austern dabei. Ja. Mit Weihnachten und Silvester meistens wie Vorspeise oder so zwischendurch wie ein Snack.
Jetzt im Dezember ist es kalt geworden auf Texel. Die Insel wirkt nach Sinterklaas wie im Winterschlaf. Ruth van Holland wird gerade jetzt aktiv.
Also ich gehe seit 21 Jahren jeden Morgen früh ins Meer, wenn es friert oder wenn es stürmt. Sinterklaas, Weihnachten, Silvester, jeden Morgen so um 8 gehe ich rein.
Die Wassertemperatur liegt bei 5 Grad.
Wenn es so kalt ist, das eigentlich finde ich immer am schönsten.
Mit speziellen Atemübungen bereitet er seinen Körper auf die Kälte der Nordsee vor.
In der Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Nicht ganz schnell, aber ganz lang. Ja.
Es pfeift ein eisiger Wind durch die Dünen. Ganz hinten am Horizont geht langsam die Sonne auf.
Kalt heute, wirklich kalt.
15 Minuten hält Ruth heute in der Nordsee aus.
Wenn man dann reingeht und man hat es gemacht, dann spürt man das ganze Körper. Die Maschine geht dann an, der Ofen, der drin ist, der wird wärmer. Und das ist so ein glückliches Gefühl, dass man sagt, hab's wieder gemacht heute. Toll.
In ein paar Tagen ist Weihnachten. Jill van Mill findet sein Glück nicht im Wasser, sondern beim Laufen am Strand. Und dort ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte passiert, zu Weihnachten im Jahr 1994. Auf der Insel Texel ist es ein ganz schön stürmischer Tag.
Da haben wir Windstärke 9 gehabt.
Jill van Mill erinnert sich noch genau an diesen kalten Wintertag.
Das war am Abend vor Weihnachten. Ich war abends zu Hause und um 22:45 da ging das Telefon. Ein Typ, der hat mich angerufen und gesagt, Mensch, der ganze Strand liegt voll mit Fernseher. Ich sag, Mensch, du musst ja nicht so viel trinken. Ich habe den Hörer wieder draufgeschmissen. Ne? 5 Minuten später ruft mir ein Kumpel an. Mensch, der ganze Strand liegt voll mit Fernseher. Ja, da müssen wir mal hin.
Die ganze Nacht sind sie am Strand unterwegs. Der Wind macht ihnen zu schaffen.
Man muss dann mit einem Lappen vom Gesicht wegen Sand und mit der Skibrille muss man zum Strand gehen, weil sonst sieht man gar nichts.
In dieser Nacht finden sie insgesamt 143 Fernseher am Nordseestrand von Texel.
Die sind von einem Containerschiff runtergefallen, das unterwegs war Richtung Hamburg. Der hat mehrere Container verloren, aber die anderen, die waren so schwer beladen, die sind direkt gesunken.
Jill van Mill ist ein gestandener Mann mit weißem Bart und schwarzer Fischermütze. Er kam als 6-Jähriger auf die Insel, umsegelte einst die ganze Welt. Und schon immer ist er ein Jütter, so werden die Strandräuber hier genannt. Sie streifen am Strand umher auf der Suche nach allem, was die Nordsee anspült und was davon verwertbar erscheint. Das hat auf Texel lange Tradition.
Damals war es eine Notwendigkeit, das haben wir mal so 70, 80 Jahre her. Also die Leute hier, die haben es sehr arm gehabt. Und wenn die nicht im Winter in der Kälte sitzen wollten, dann mussten sie zum Strand und sich da Holz sammeln für den Kamin. Ne? Heutzutage ist 95% von dem, was wir finden, ist Kunststoff. Irgendeine Plastikart.
Jütten ist gesetzlich verboten. Angespülte Gegenstände fallen unter die Verfügungsgewalt des Strandvogts. Das ist auf Insel Texel einzig und allein der Bürgermeister. Der beauftragt Strandwärter, die Strandräuberei überwachen.
Die Strandwärter sind Polizisten, die können uns auch anschreiben. Und das kostet hier auf Text direkt viel Geld. Man wird einmal gewarnt und das zweite Mal, dann bist du dran. Ne?
Wie kriegen Sie das dann hin, dass Sie nicht erwischt werden?
Nicht am helllichten Tag gehen. Morgens früh oder abends spät in der Dämmerung.
Jill van Mill, Nicolette Dapper, Ruth van Holland und Martin Seemann, die allesamt sehr gern auf Texel leben, freuen sich jedes Jahr, wenn die kalte Jahreszeit anbricht. Ein paar Monate winterliche Ruhe, ein paar Momente der Erholung, bevor im Sommer die Touristen zurückkommen.
Niklas Bohlen hat von der niederländischen Nordseeinsel Texel berichtet, wo die Bewohner eine traditionell eher ruhige Weihnachtszeit genießen. Und damit machen wir dann auch Schluss. Aber diesmal nicht nur für heute. Denn das war die letzte Ausgabe von Kontinent, dem europäischen Magazin. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Ein großer Dank geht auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die das über die Jahre möglich gemacht haben. Hintergründiges aus Europa in aller Ausführlichkeit gibt es künftig verstärkt in unserer Sendung Die Reportage, samstags um 17:30 Uhr. Mein Name ist Peter Weizmann. Haben Sie sehr schöne Weihnachten. Tschüss.